Ganz herzlich willkommen bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Erscheinungen von Fatima. Über dieses Thema spricht heute unser Referent George Inglin. Er ist Präsident des Fatima-Weltapostolats der Deutschschweiz. Sie erreichen das Fatima-Weltapostolat der Deutschschweiz im Internet auf der Homepage www.fatima.ch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 13. Oktober. Es ist der 104. Jahrestag der letzten Erscheinung von Fatima. Der Tag, an dem das größte kosmische Ereignis des Sonnenwunders der Weltgeschichte die Echtheit aller vorangegangenen 5 Erscheinungen großartig bestätigte. Und unweigerlich steigt in einem der Gedanke hoch, der Himmel möchte sich doch auch in dieser Zeit wieder so eindrücklich bemerkbar machen, wie damals mitten im Ersten Weltkrieg und kurz vor der sogenannten spanischen Grippe, die ja wirklich eine Pandemie war. In unserer Zeit, in der die Welt durch Lügen jeglicher Art betrogen und in die Irre geführt wird. Und man wird an den zweiten Brief des heiligen Paulus an Timotheus erinnert, wo es heißt, denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln, und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Ja, unweigerlich kommt man auf den Gedanken, die Botschaften von Fatima des Jahres 1917 seien nicht nur für das letzte Jahrhundert der Weltkriege und des beginnenden großen Glaubensabfalls bestimmt gewesen, sondern vor allem für unsere durch weltweite große Krisen geschüttelte Welt, in der sich einige Großmäuler erdreisten, diese Welt durch höchst fragwürdige Aktivitäten mittels eines sogenannten Great Reset, eines großen Neustarts, neu erfinden zu wollen, natürlich unter Ausklammerung von Gott bzw. der Überhebung über Gott, aber unter fragwürdiger Mithilfe selbst von wesentlichen Teilen unserer Kirche. Erst am 7. Oktober feierte die Kirche den Sieg über den Angriff des Islams auf das Abendland in der Schlacht von Lepanto von 1571, also vor genau 450 Jahren. Möge uns die Mutter Gottes auch in dieser schweren Zeit zur Seite stehen und Gott um seine rettende Hilfe bitten. Der heutige Vortrag umfasst 2 Teile. Den ersten Teil habe ich dem sehr lesenswerten ersten Band Fatima, Leitstern für die letzten Zeiten, von Pater Karl Stählin, erschienen im Alverna Verlag in Wiel, entnommen. Der zweite Teil trägt den Titel Fatima als Herausforderung unserer Zeit. Es ist die Predigt des im Jahr 1992 verstorbenen Regensburger Bischofs Rudolf Graber. Obschon diese Predigt bereits vor bald 50 Jahren gehalten wurde, hat sie nichts an Aktualität eingebüßt, wie Sie hören werden, ganz im Gegenteil. Übrigens, der letzte Vortrag vom 13. Juli mit der Höllenvision wurde im aktuellen Schweizer Fatima-Boten, Ausgabe Nummer 90, der bekanntlich alle drei Monate erscheint, abgedruckt. Neuabonnenten sind jederzeit herzlich willkommen. Siehe unter entweder www.fatima.ch beziehungsweise info@fatima.ch. Aus dem Buch von Pater Karl Stehlin, Fatima, Leitstern für die letzten Zeiten, zitiere ich von Seite 163 an. Titel: Die Reihe der Wunder. 8 verschiedene wunderbare Ereignisse konnten von allen Anwesenden in der Covadairia an diesem 13. Oktober 1917 beobachtet werden. Es ist wichtig, sie alle zusammen zu betrachten, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was das Sonnenwunder wirklich war. Erstens eine Wolkensäule. Es muss ungefähr 2:30 Uhr gewesen sein, als ich an der Stelle, wo die Kinder waren, eine feine, schmale, bläuliche Rauchwolke vom Boden senkrecht bis etwa 1,80 Meter über ihre Köpfe erhob und in dieser Höhe verschwand. Dieses Phänomen, das mit bloßem Auge sehr gut sichtbar war, dauerte einige Sekunden. Da ich die Zeit nicht im Auge behalten habe, kann ich nicht sagen, ob es weniger oder mehr als 1 Minute gedauert hat. Der Rauch verschwand plötzlich und einige Momente später geschah dasselbe ein zweites und dann noch ein drittes Mal. Alle drei Male, besonders beim letzten Mal, erhoben sich die Strahlen und verschwanden eindeutig in die grauen Wolkendecke. Ich schaute mit meiner Brille in diese Richtung. Ich konnte nichts anderes sehen als die Rauchsäulen, doch ich war davon überzeugt, dass sie durch Rauchfässer mit Weihrauch entstanden sind, die geschwungen wurden. Dann erzählten mir einige glaubwürdige Personen, dass dieses Phänomen auch bei den Erscheinungen der letzten 5 Monate beobachtet worden war, dass aber niemand ein Feuer gemacht habe, weder dieses Mal noch die anderen Male. Zitat von Dr. Almeida Garrett. Zweitens, das plötzliche Aufhören des Regens. Die plötzliche Wetteränderung erstaunte alle Zeugen. Es hat den ganzen Tag geregnet. Es war ein leichter, aber beständiger Regen. Doch ein paar Minuten vor dem Wunder hörte der Regen auf. In diesem Moment stieg ich aus meinem Wagen aus. Als ich meine Hand zu meiner Frau ausstreckte, um ihr beim Aussteigen zu helfen, verschwanden plötzlich alle Wolken ohne den geringsten Windhauch und die Sonne schien am blauen Himmel. Professor Ferreira Borges. Drittens, die Vision der Sonne. Der Reporter der Zeitung U Secolo erinnert sich. Plötzlich hörte ich einen Ausruf von Tausenden von Stimmen und sah die Menge, die sich zuvor an verschiedenen Plätzen verstreut befunden hatte, zusammenlaufen und sich in kleinen Gruppen um die Bäume herum scharen. Sie drehten ihre Rücken und Schultern von dem Punkt weg, auf den sie bis jetzt ihre Aufmerksamkeit gerichtet hatten, drehten sich um und schauten zum Himmel auf der gegenüberliegenden Seite. Dann sahen sie ein einmaliges Schauspiel, ein unglaubliches für jeden, der nicht davon Zeuge geworden ist. Von der Straße aus konnte man die unglaubliche Menge sich der Sonne zuwenden sehen, die ganz frei von Wolken war und im Zenit erschien. Sie glich einer matten, silbernen Scheibe, und es war möglich, sie anzusehen, ohne jegliches Blenden. Es könnte eine Sonnenfinsternis gewesen sein, die stattgefunden hat. Dr. Almeida Garrett, ich drehte mich zu dem Magneten hin, der alle Augen auf sich zu ziehen schien, und sah eine Scheibe mit einem klar umrissenen Rand, leuchtend und scheinend, die aber die Augen nicht blendete. Ich stimme dem Vergleich einer matten, silbernen Scheibe nicht zu, den ich in Fatima gehört habe. Es war viel klarer, strahlender in der Farbe, es hatte etwas vom Glanz einer Perle. Es war eine erstaunliche Tatsache, dass wir unsere Augen auf diesen Licht- und Hitzeherd richten konnten, ohne Schmerzen in den Augen zu haben oder davon blind zu werden. Das Phänomen dauerte wohl ungefähr 10 Minuten, abgesehen von 2 Unterbrechungen, als die Sonne Strahlen glänzender Hitze auszusenden schien, die uns zwangen, wegzusehen. Viertens, der dreifache Tanz der Sonne. Plötzlich begann die Sonne zu zittern, sich mit plötzlichen Bewegungen zu schütteln, schließlich drehte sie sich mit schwindelerregender Geschwindigkeit um sich selbst und sprühte dabei Lichtstrahlen in allen Farben des Regenbogens aus. Die Sonne zitterte, die Sonne machte plötzliche und unglaubliche Bewegungen jenseits aller kosmischen Gesetze. Die Sonne tanzte nach der typischen Ausdrucksweise der Menschen. Es sah aus wie ein Feuerrad. In einem bestimmten Augenblick schien die Sonne stehen zu bleiben und dann begann sie, sich zu bewegen und zu tanzen. 3-mal wiederholte sich dieser Tanz der Sonne. Fünftens, alle Farben des Regenbogens. Dr. Almeida Garrett, während des Sonnenwunders änderten sich die Farben am Himmel. In die Sonne blickend bemerkte ich, dass alles verdunkelt wurde. Ich schaute zunächst die näherliegenden Gegenstände an und weitete dann meinen Blick bis zum Horizont. Ich sah alles in einer violetten Farbe. Bald hörte ich einen Bauern, der neben mir stand, mit einer völlig verblüfften Stimme rausrufen: Schau, diese Frau ist ganz gelb. Maria de Carmo erinnert sich, die Sonne hatte alle Farben des Regenbogens. Alles bekam die gleiche Farbe, unsere Gesichter, unsere Kleidung, die Erde selbst. Pater Ignazio Lorenzo hebt hervor, dass alle Dinge eine unterschiedliche Farbe annahmen, je nachdem, wo sie sich befanden. Dinge um uns herum bekamen wechselnd alle Farben des Regenbogens. Wir sahen uns selbst blau, gelb, rot. Sechstens, die fallende Sonne. Dr. Almeida Garrett. Dann hörte man plötzlich ein Geschrei. Ein Gekreische voller Angst brach bei allen Leuten aus. Die Sonne drehte sich wild. Sie schien sich vom Firmament zu lösen und schoss in beängstigender Weise immer mehr auf die Erde zu, als wollte sie auf uns drauffallen mit ihrer ganzen Größe und ihrem ganzen Gewicht. Das war ein fürchterlicher Augenblick. Andere Zeugen: Die Sonne begann sich zu bewegen und zu tanzen, bis es schien, als würde sie sich vom Himmel lösen und auf uns herunterfallen. Das war ein schrecklicher Moment. Es sah aus wie ein feuriges Rad, das im Begriff war, auf die Menschen zu fallen. Die Sonne stand im Zenit und drehte sich um sich selbst, sie löste sich vom Himmel und fiel nach rechts, sich ständig drehend und mit plötzlichen Bewegungen nach rechts und links, die man noch nie gesehen hat. Als sie fast den Horizont erreicht hatte, bewegte sie sich links herum in einer Art Bogen zurück zum Zenit. Alle Zuschauer hatten den untrüglichen Eindruck, dass die Sonne auf sie fallen würde. Es war solch ein schrecklicher Augenblick, dass einige Menschen ohnmächtig wurden. Schließlich hielt die Sonne inne und alle atmeten erleichtert auf. Siebtens. Die Kleider aller Menschen waren trocken. Alle diese Menschen, die überwiegend völlig durchfroren waren, nahmen mit Freude und Erstaunen wahr, dass sie trocken waren. Es regnete so stark, dass trotz unserer Regenschirme niemand auch nur ein Eckchen trockener Kleidung hatte. Plötzlich hörte der Regen auf, die Wolkendecke öffnete sich und die Sonne wurde sichtbar in all ihrer Pracht. Unsere Kleider waren zuvor nass und unsere Körper kalt. Ich erinnere mich immer noch an das herrliche Gefühl, das diese warme Liebkosung der Sonne mir gab. Obwohl es wahr ist, dass die Helligkeit der Sonne gedämpft war, hatte ihre Wärme kein bisschen von ihrer Kraft verloren. Ich fühlte, dass meine Kleider fast trocken waren, obwohl sie einen Augenblick zuvor völlig durchnässt gewesen waren. Dr. Pereira Gens. Achtens. Die Vision aus der Entfernung. Eine letzte wundersame Tatsache ist, dass das Wunder auf 4 bis 5 Kilometer von Fatima entfernt bestaunt werden konnte. Es gibt sogar völlig glaubwürdige Zeugen, welche noch viel weiter von der Covadonga entfernt waren und berichteten, wie sie ein unerhörtes Schauspiel des Tanzes der Sonne gesehen haben, genauso wie die Tausende von Pilgern, die um die Steineiche der Erscheinungen versammelt waren. Am 13. Oktober 1930 veröffentlichte Bischof da Silva, der Ordinarius von Leiria, seinen Brief A Divina Providentia, der die offizielle Anerkennung der Echtheit der Erscheinungen in Fatima durch die Kirche verkündet. In diesem Brief erwähnt der Bischof explizit das Sonnenwunder und betont seinen wundersamen Charakter. Das Sonnenwunder vom 13. Oktober war das wunderbarste von allen und machte großen Eindruck auf alle, die das Glück hatten, es mitzuerleben. Und diese Menschenmenge wurde Zeuge aller Erscheinungen der Sonne, die der Königin des Himmels und der Erde ihre Huldigung darbrachte. Durch die Stimme des Bischofs von Leiria bestätigte die Autorität der Kirche feierlich das einstimmige Gefühl der Portugiesen, das durch diese Menschenmenge im Augenblick der Erscheinung ausgedrückt wurde. Wunder, Wunder. Soweit dieser Auszug. Fatima als Herausforderung unserer Zeit. Diese Predigt, gehalten von Bischof Rudolf Graber aus Regensburg im Jahre 1973 in Freiburg im Breisgau, war visionär. Sie hat nichts an Aktualität eingebüßt, ganz im Gegenteil. Sie gilt heute, 50 Jahre später, genauso. Nur müsste alles noch viel dramatischer formuliert werden, denn die heutige Situation hat sich wahrhaftig gewaltig zugespitzt. Man denke nur an den nicht für möglich gehaltenen weltweiten Glaubensabfall und an den sich immer schneller abwärts bewegenden Sittenzerfall mit allen ihren negativen Folgen für die Menschheit. So wollen wir also hören, was Bischof Rudolf Graber, der 1992, 89-jährig gestorben ist, bereits vor 50 Jahren zu sagen hatte. Es gehört Mut dazu, heute einen Fatima-Kongress abzuhalten, sagte er. Es gehört Mut dazu, heute überhaupt von der Marienverehrung zu reden. Wieder einmal zeigt sich hier die Schizophrenie unserer Zeit. Auf der einen Seite pocht man lautstark auf die Mündigkeit der Laien und fordert stellenweise sogar die Priesterweihe für die Frau. Aber wenn es sich dann um jene Frau handelt, die als Laie über Engel und Menschen, über alle Heiligen, über Päpste, Bischöfe und Priester erhoben wurde, da versagt man ihr Verehrung und Huldigung und glaubt auf einmal, die alleinige Ehre Gottes und Christi retten zu müssen. Im gleichen Atemzug aber verlegt man diesen Gott, dessen Größe man retten will, in den Menschen hinein. Eigenartige Inkonsequenzen. Aber zurück zu Fatima. Auch Professor Ludwig Fischer von Bamberg, der 1957 starb, brauchte Mut, um Fatima in deutschen Landen bekannt zu machen. Ich nenne diesen Vorkämpfer der Fatima-Bewegung deswegen ausdrücklich, weil seine Fatima-Zeitschrift hier in Freiburg erschien und weil wir ihm auf einem Fatima-Kongress auch einmal öffentlich danken sollten für das, was er für unsere liebe Frau getan und gelitten hat. Ja, auch gelitten hat. Dass man sich über ihn lustig machte, ist noch das Geringste. Aber dass man Fatima, wie das in dem Vortrag eines Dekans auf einer Diözesansynode 1947 geschah, unter die Aftermystik einreihte und von der Andacht zum unfleckten Herzen Mariens behaupte, sie enthalte Übertreibungen, Überspitzungen, ja lügnerische Verzeichnungen, das war nicht eine Entgleisung, sondern ein Alarmzeichen, das die Worte Gottes im Paradies zur Schlange verdeutlicht: Du wirst ihrer Verse nachstellen. Und heute? Heute gemeint 1973. Heute geht es den Modernisten gar nicht mehr um Fatima. Es geht um Gott selber, um Christi Auferstehung, um die Eucharistie, also um Glaubenswahrheiten, die man vorher durch die Marienverehrung zurückgesetzt und verdunkelt sah. Selbstverständlich, wenn Maria, der Schutzschild des Glaubens, in die Ecke gestellt ist, dann hat man freie Bahn, dann kann man in das Allerheiligste eindringen und sich dort frisch, fröhlich austoben. Bevor wir dazu einiges sagen, soll eine Übersicht über unsere Gedanken gegeben werden. Wir möchten zuerst von der jüngsten Vergangenheit her zeigen, wie Fatima einen gewissen Höhepunkt der Marienerscheinungen des letzten Jahrhunderts darstellt. Wir wollen dann von der Zukunft her Fatima als das große eschatologische Zeichen für unsere Tage deuten und es schließlich werten als die Antwort Gottes auf die Irrtümer der Gegenwart und damit zugleich indirekt als die Überwindung dieser Zeitirrtümer. Wenn man die von der Kirche anerkannten Marienerscheinungen des sogenannten Marianischen Jahrhunderts überblickt, so gewinnt man den Eindruck, als ob sich alle diese Erscheinungen auf Fatima zubewegen. In Paris offenbart sich Maria im Jahr 1830 der heiligen Katharina Labouret gegenüber als die makellos Empfangene, die Strahlen der Gnade aus ihren Händen auf die Welt niedersendet. Sie ist in ihrer wunderbaren Reinheit die Gnadenvermittlerin. In der großartigen Gebirgswelt von La Salette 1846 ist die Rede von der Sünde und Maria vergießt Tränen über all die, die Gott verhöhnen und beleidigen. In Lourdes 1858 konzentrieren sich die 18 Erscheinungen Mariens auf das Wort Buße. Fatima fasst alles zusammen. Die Welt steht am Vorabend furchtbarer Ereignisse, die aus dem Osten hereinbrechen. Die Hölle ist los. Mariens mütterliches Herz bietet sich an zur Rettung der Welt. Gebet und Buße bewahren vor dem Untergang. Ich frage, warum hat man sich noch nicht an einer Theologie dieser Erscheinungen versucht, um die heilsgeschichtlichen Absichten Gottes zu erahnen, die diesen Erscheinungen zugrunde liegen? Man soll das doch nicht immer abtun mit dem geringschätzigen Ausdruck, ach, das sind ja nur Privatoffenbarungen. Selbstverständlich erheben sich alle diese Worte Mariens nie zur Höhe der großen allgemeinen Offenbarung Gottes, die mit Christus und den Aposteln abgeschlossen ist. Aber damit ist doch in keiner Weise gesagt, dass Gott heute nicht mehr sprechen dürfe. Er spricht auch heute noch, er spricht durch Maria und er spricht umso vernehmbarer, je mehr seine zweite Ankunft näher rückt. Und gerade Fatima scheint dies anzukündigen. Fatima ist ein eschatologisches Ereignis. Ich habe schon mehrmals folgende Begebenheit berichtet. Ein im Vorjahr verstorbener Mariologe unterhielt sich mit einem Fatima-Gegner, der das sogenannte Sonnenwunder als kindisch, läppisch und gottesunwürdig bezeichnete. Der marianisch eingestellte Professor quittierte dies mit dem einzigen Satz: Denken Sie an Apokalypse 12,1. Dort ist die Rede vom großen Zeichen einer Frau, die mit der Sonne bekleidet ist, den Mond unter ihren Füßen und eine Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Der Gesprächspartner wurde darauf nachdenklich. Sicherlich, exegetisch ist mit der Sonnenfrau zunächst die Kirche gemeint, aber hat nicht Papst Paul VI. In seinem großen marianischen Rundschreiben mit den Worten der Apokalypse begonnen, Signum Magnum, und der Introitus der Festmesse von Maria Himmelfahrt erwähnt wieder dieses Wort. Jedenfalls bezieht die Kirche das große Zeichen der Apokalypse auf Maria. Ist es dann abwegig, im Sonnenwunder von Fatima eine Anspielung auf die Apokalypse zu erblicken? Aber Anspielung ist viel zu wenig, fragen wir zunächst. Um was geht es in diesem 12. Kapitel der geheimen Offenbarung? Es geht um den gigantischen Kampf zwischen dem einen großen Zeichen, der Sonnenfrau, und dem anderen Zeichen, dem großen roten Drachen. Die Frau, die einen Sohn geboren hatte, muss in die Wüste fliehen. Zweimal erwähnt er sie diese Flucht. Und der Drache führt nun Krieg mit den übrigen ihrer Kinder, die Gottes Gebote erfüllen und festhalten am Zeugnis Jesu. Genau das Gleiche kündigt Maria bei ihrer dritten Erscheinung in Fatima an. Eine gottfeindliche Macht tritt auf, wird Irrtümer über die ganze Welt verbreiten und Kriege entfesseln. Der Flucht der Sonnenfrau in die Wüste entspricht die Verfolgung der Kirche und des Heiligen Vaters, das Martyrium vieler Guten und die Vernichtung verschiedener Nationen. Aber schließlich wird genau so wie in der Apokalypse Gott auch hier siegen. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, verkündet die Gottesmutter. Ich frage, wer möchte angesichts dieser Ähnlichkeit, die fast schon wie die Erfüllung von Apokalypse 12 aussieht, noch von einer Privatoffenbarung sprechen, wo es sich um die Offenlegung dieser geheimen Offenbarung handelt? Fatima ist ein Höhepunkt, weil es ein eschatologisches Zeichen ist, weil es offenbart, dass die Heilsgeschichte beim 12. Kapitel der Apokalypse angekommen ist.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat viel von den Charismen und dem prophetischen Amt der Kirche gesprochen. Im Vertrauen auf diese Worte der Kirche sind wir der festen Überzeugung, Fatima so deuten zu müssen, als das große eschatologische Zeichen, das Gott unserer Zeit gegeben hat, und wir dürfen uns nicht den Vorwurf des Herrn zuziehen, den er zu seiner Zeit gegen die geistig Führenden erhob. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zu unterscheiden, die Zeichen der Zeit aber nicht. Fatima ist ein Zeichen der Zeit. Und der Blitz, der jede Erscheinung Mariens ankündigt, ist er nicht ein Vorzeichen jenes Blitzes, der der Ankunft des Menschensohnes vorausgeht? Und all die anderen atmosphärischen Erscheinungen, die auch zum ganzen Komplex von Fatima gehören, sind sie nicht Vorausnahme und Hinweise auf jene Zeichen an Sonne, Mond und Sternen, von denen der Herr in seiner eschatologischen Rede spricht? Fatima ist das große Zeichen der Zeit. Ja, unserer Zeit. Wir haben uns eben etwas weit vorgewagt in der Eschaton, in die Endzeit. Wir nehmen kein Wort zurück, aber Eschatologie kann auch Flucht aus der Gegenwart sein. Und darum wollen wir nunmehr im dritten Teil ganz eindeutig diese Gegenwart unter die Lupe nehmen, indem wir Fatima mit dieser unserer Gegenwart konfrontieren. Und zwar müssen wir das ganze Fatima zugrunde legen, nicht bloß die 6 Erscheinungen vom 13. Mai bis zum 13. Oktober 1917, sondern auch das Vorspiel der 3 Engelserscheinungen des Jahres 1916 und als Nachspiel den Tod der beiden Seherkinder Francisco und Jacinta 1919 und 1920. Diese Engelserscheinungen sind nicht nur als psychologische Einstimmung für die Seherkinder von Bedeutung, sondern sie sind konzentrierter Abriss der katholischen Glaubens- und Sittenlehre. So ist das Gebet, das der Engel des Friedens die Kinder lehrte, die Umschreibung der ersten Frage des früheren Katechismus nach dem Zweck unseres Daseins. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind dazu auf Erden, dass wir den Willen Gottes tun und dadurch in den Himmel kommen. Das Gebet des Engels ist eine Neufassung des Fundamentes der ignatianischen Exerzitien. Der Mensch ist geschaffen, auf dass er Gott, seinen Herrn, lobe, ihm Ehrfurcht erweise und ihm diene und dadurch seine Seele rette. Aber wie lautet nun das Gebet aus Engels Mund? Mein Gott, ich glaube an dich, bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. Und hier beginnt die Konfrontation mit unserer Zeit. Das Wort Anbetung und natürlich die Anbetung selber hat der Modernismus gestrichen. Anbetung ist überflüssig, ist Zeitverlust oder wird umfunktioniert in Meditationsübungen innerweltlicher Art. Das Gleiche geschieht mit den 3 göttlichen Tugenden. Glaube wird ersetzt durch kritische Einsicht, Hoffnung durch programmierten Wohlstand, Entwicklungshilfe. An die Stelle der Liebe tritt die Mitmenschlichkeit. Hier gilt es, klar und zielstrebig der Anbetung Gottes wieder den ersten Platz zuzuweisen und die göttlichen Tugenden wieder in ihre Rechte einzusetzen. Und wer meint, dass die viel gerühmte Mitmenschlichkeit zu kurz käme, der möge bedenken, wer Gott um Verzeihung bittet für die, die nicht glauben, die nicht anbeten, die nicht hoffen und die nicht lieben, erweist diesen Unglücklichen den größten mitmenschlichen Dienst. Gerade dieser Gedanke von der Mitverantwortung für das ewige Heil des Nächsten, der Gedanke des Opfers und der Sühne, verbunden mit der Mahnung »Betet, betet viel«, zieht sich wie ein roter Faden durch alle Erscheinungen und durch das ganze Leben der Seherkinder. Bei der dritten Engelserscheinung werden die Objekte der Anbetung noch genauer angegeben. Die allerheiligste Dreifaltigkeit, die in tiefster Demut angebetet werden soll, und die heiligste Eucharistie, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Welt. Gerade auf diese ehrfürchtige Anbetung müsste heute gedrungen werden, wo man in der heiligsten Eucharistie fast nur mehr ein Mahl erblickt und nach den Worten des Apostels den Leib des Herrn von einer gewöhnlichen Speise fast nicht mehr unterscheidet. Wohl haben die Kinder die mystische Kommunion empfangen, aber sie war umrahmt von dem Gedanken des Opfers und der Sühne, Begriffe, die in dem modernistischen Vokabular nicht mehr zu finden sind. Natürlich ist es für uns unmöglich, nunmehr alle Erscheinungen Mariens und ihre Worte dabei genau zu analysieren. Wir fassen vielmehr alle Äußerungen der Gottesmutter in drei Gedanken zusammen, die immer wiederkehren und dann auch das Leben der Seherkinder bestimmen. Gedankenreihen, die wiederum heute uns weit entrückt sind und im Vergleich zu früher, wie man sagt, inexistent sind, das heißt, sie üben keinen bestimmenden Einfluss mehr auf unser Leben aus. Da ist zunächst einmal die für jeden von uns entscheidende Alternative: Himmel oder Hölle, ewige Seligkeit oder ewige Verdammnis. Während früher jede Predigt mehr oder weniger mit einem Ausblick auf die ewige Seligkeit schloss, was selbstverständlich zu einer Abnützung dieses Wortes führte, endigt heute jede Predigt, beziehungsweise da es keine große Predigt mehr gibt, sondern nur mehr eine 2 bis 3 Minuten Ansprache, mit einem Appell an das soziale Gewissen. Schon die reine Möglichkeit, dass wir unser ewiges Ziel verfehlen könnten, ist unserem Bewusstsein entschwunden, was aber keineswegs dazu führt, dass wir umso intensiver an den Himmel denken. Beides, Himmel und Hölle, liegt jenseits unseres Horizontes. Wie ganz anders in Fatima. Bei den Fragen der Kinder und den Antworten der Gottesmutter geht es immer wieder um den Himmel. Und was die Hölle betrifft, so hat jener Dekan die Höllenvision von Fatima als der Würde des Gottesbegriffs abträglich und unwürdig der Mutter der Barmherzigkeit bezeichnet. So kann nur einer urteilen, dem niemals der ungeheure Ernst der Erlösung und der unerbittliche Entscheidungscharakter des Christlichen aufgegangen ist. Das Leben in seiner Einmaligkeit ist nun einmal keine Tändelei nach dem Schlager »Ich tanze mit dir in den Himmel hinein«, sondern eine todernste Sache oder besser eine ewigkeitsernste Angelegenheit. Die Mutter Gottes wusste, warum sie nach jedem Gesetz des Rosenkranzes das Gebet empfahl: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Ähnlich ist es mit dem zweiten Gedankenkreis, der Sünde. In Fatima wird im Gegensatz zu unserer Zeit die Sünde ernst genommen. Eine der schauerlichsten Verirrungen heute ist doch die Bagatellisierung der Sünde. Vor Jahrzehnten schon hat der Philosoph Max Scheler auf das eigenartige Phänomen aufmerksam gemacht, dass bei objektiv wachsender Sünde sich das Schuldgefühl verringert und abstumpft, während bei objektiv geringer Verfehlung sich das Schuldgefühl steigert und verfeinert. Daraus erklärt sich die Tatsache, dass die Heiligen sich als die größten Sünder bezeichnen, während Verbrecher hinter ihren Taten überhaupt nichts Besonderes finden. Der moralische Zustand der heutigen Welt ist erschreckend. Und das Furchtbare ist nicht dies, dass Grauenhaftes geschieht, das kam auch früher vor, sondern dass es zynisch frech geschieht und dass, genauso wie das Gefühl für das Übernatürliche, Göttliche erstorben ist, auch das Gefühl für Sünde und Schuld ausgelöscht ist. Und dazu trägt bei, Gott sei es geklagt, dass man die Beichte einschränkt und abschafft und als Ersatz die Bußandacht propagiert. Da wirken wie Keulenschläge die letzten Worte, die Maria am 13. Oktober 1917 zu Fatima sprach. Die Menschen müssen sich bessern, sie sollen um die Vergebung ihrer Sünden flehen. Sie sollen unseren Herrn doch nicht mehr beleidigen, denn sie schon zu viel gekränkt haben. Man sollte doch endlich aufhören, das alles mit dem Wort Privatoffenbarung abzutun. Was hier gesagt wird, ist nichts anderes als ein Kommentar der großen allgemeinen Offenbarung Gottes, die wesentlich abzielt auf die Metanoia, auf Abkehr von der Sünde, Sinnesänderung und totale Hinwendung zu Gott. Und nun zur letzten Gedankenreihe. Sie lautet Sühne, Leiden und Opfer. Wiederum Begriffe, die man völlig entwertet hat und durch die man sich frustriert glaubt. Es gehört zur Teufelstücke dieser Zeit, wie man diese urbiblischen Gegebenheiten wie Sühne und Opfer zugedeckt hat durch einen Schwall von Schlagwörtern wie Spontaneität und Kreativität, um das Christliche in der weltlichen Welt angeblich effizient zu machen. Wie rührend kindlich und ergreifend wirken hier die Worte, mit denen sich die 9-jährige Jacinta vom todkranken 10-jährigen Bruder Francisco für diese Welt verabschiedete. Sag unserem Heiland sehr viele Grüße und auch unserer lieben Frau. Sag ihnen, dass ich alles für die Sünder leiden will, was sie wünschen, um dem unbefleckten Herzen Maria genug zu tun. Seltsame Weisheit und Opferkraft eines Kindes, das die 9-mal Klugen dieser Welt beschämt. Wie sich hier Welten gegenüberstehen, zeigt folgendes Vorkommnis. In einem Artikel über Fatima wurden die Worte der Gottesmutter zitiert. Betet, betet sehr viel und bringt Opfer für die Sünder, denn viele Seelen kommen in die Hölle, weil niemand sich für sie opfert. Der theologische Zensor verlangte, dass diese Worte gestrichen würden, weil das ewige Heil vom Einzelnen abhängt und nur der Einzelne dafür die Verantwortung trägt. Der Verfasser verwies indessen auf Papst Pius XII., der in seiner Enzyklika vom mystischen Leib Christi ausdrücklich erklärt hatte: Es ist ein wahrhaft schaudererregendes Geheimnis, das man niemals genug betrachten kann, dass nämlich das Heil vieler abhängig ist von den Gebeten und freiwilligen Bußübungen der Glieder des geheimnisvollen Leibes Jesu Christi. Recht verstanden gibt es eben keinen Heilsindividualismus. Die Krise der Kirche von heute war seit langer Hand vorbereitet. Und heute sehen wir die Früchte dieser antimarianischen und antipäpstlichen Einstellung. Die Selbstauflösung der Kirche, so hat es Papst Paul VI. Genannt. Fatima ist das Gericht Gottes über eine Kirche, die glaubt, ohne Opfer und Sühne auskommen zu können und die zur Welt geworden ist. Fatima ist das Gericht Gottes über ein Mini-Christentum der niedrigsten Preise, dessen Schlussverkauf im vollen Gange ist. Ich wiederhole das nochmals. Fatima ist das Gericht Gottes über ein Mini-Christentum der niedrigsten Preise, dessen Schlussverkauf im vollen Gange ist. Und doch nicht ganz, denn Fatima ist auch ein Hoffnungszeichen unserer Zeit. Freilich unter einer Bedingung, dass wir tun, was Maria verlangt. Am Ende wird mein makelloses Herz triumphieren. Ich erhielt in diesen Tagen den Brief eines Priesters in den mittleren Jahren, der sich zuerst schonungslos, genauso wie übrigens Basilea Schlink in ihrem neuen Büchlein kurz vor der Weltkatastrophe, über die Weltlage verbreitet und dann den Wunsch äußert nach einem Hirtenbrief, der sich der Sprache und der Theologie der Propheten Israels bedient und sie aktualisierend in unsere Zeit stellt. In diesen Tagen, in denen die Menschheit wie gebannt auf Abrüstung und Entwicklungshilfe schaut und von Verhandlungen und Verträgen geradezu alles erhofft, müsste man den Gläubigen zeigen, was die Verträge und Pakte der Könige Israels und Judas in Wahrheit wert waren, dass sie keine Rettung, sondern eher falsche Sicherheit brachten, und dass nur das Vertrauen auf Gott und die sittliche Umkehr sie vor dem Untergang bewahrt hätte. Jedes Jahr irgendwo in Deutschland ein Fatima-Kongress ist zwar sicher nett und schön, das Gleiche gilt natürlich auch für die Schweiz, aber angesichts der heutigen Situation nicht genug. Fatima muss vielmehr unser ganzes bedrohtes Land ergreifen und sich auf Jahre erstrecken, nicht nur auf 2 Tage. Fatima und seine Botschaft muss sich in die Herzen hineinsenken. Fatima muss das Anliegen aller deutschen und schweizerischen Bischöfe werden. Auf diese Weise könnten wir wieder ein betendes und sühnendes Volk werden und so das Heil erlangen. Und wenn am Schluss der Eucharistiefeier das Wort gesprochen wird, Ite, Missa est, geht hin in Frieden, dann heißt das nicht, geht heim und lasst alles beim Alten friedlich ruhen, sondern geht hin und setzt euch dort mit aller Kraft, gleich wo ihr steht, für die Rettung unseres Volkes und seine religiös-sittliche Wiedergeburt ein. Soweit die Predigt von Rudolf Graber Regensburg. Übrigens, der letzte Vortrag vom 13. Juli mit der Höllenvision wurde im aktuellen Schweizer Fatima-Boten, Ausgabe Nummer 90, der bekanntlich alle 3 Monate erscheint, abgedruckt. Neuabonnenten sind jederzeit herzlich willkommen. Siehe unter entweder www.fatima.ch beziehungsweise info@fatima.ch.
Heute war Georges Inglin zu Gast bei Radio Gloria. Er ist Präsident des Fatima-Weltapostolats der Deutschschweiz. Wir danken Georges Inglin sehr herzlich für seinen Beitrag und für nähere Informationen zu Fatima oder zum Fatima-Weltapostolat der Deutschschweiz. Besuchen Sie im Internet die Homepage www.fatima.ch. Der Aufruf von Fatima hat auch einen direkten Bezug zu Radio Gloria. Unsere Medienarbeit, das Medienapostolat von Radio Gloria, haben wir am Fatima-Tag am 13. Mai 2008 aufgenommen. Unsere liebe Frau von Fatima, bitte für uns. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Durch diese Sendung hat Sie begleitet Peter Galliker.